Als ich 2017 die Leidenschaft zu coachen entdeckt habe, entschloss ich mich, der beste Coach zu werden, der ich je sein kann. Diese Aussage kommt von unserem heutigen Gast. Wer dieser Trainer genau ist, was er alles macht oder welche Netflix-Serien bei ihm gerade an der Tagesordnung stehen, das hört ihr jetzt in Podcast-Folge 69. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Ian González.
Danke, danke. Hallo, hallo.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wir haben ja letzte Woche den Kampf von Darko betreut.
In der Nähe von Leipzig?
Genau, in der Nähe von Leipzig. Und jetzt haben wir uns mal langsam wieder erholt von der ganzen Geschichte. Und ja, jetzt finden wir alle wieder unseren Alltag zurück.
Sehr schön. Genau. Wir haben uns schon so oft bei Kampfveranstaltungen mehr oder weniger gesehen, aber noch nie wirklich geredet.
Genau, ja.
Dann in Leipzig endlich einmal Zeit gehabt zum Quatschen.
Genau. Endlich mal ein bisschen mehr Gesprächsstoff gehabt und ja, fand ich super.
Voll, ja. Und dann haben wir gedacht, was, den Typ muss ich gleich einladen für den Podcast.
Vielen, vielen Dank, Silvana, dass ich dir heute bei deinem Podcast beiwohnen darf. Und ich bin ja schon gespannt, ich habe noch nie einen Podcast gedreht. Habe ich dir schon erzählt?
Ja.
Für alles gibt es ein erstes Mal.
Das stimmt. Und Podcast ist super cool, weil da muss man nicht gut ausschauen.
Passt. Zum Glück sieht man nichts in der Kamera durch.
In Leipzig, das war eigentlich ziemlich cool, weil wir haben da auch Johnny Walker gesehen, den Coach John Kavanagh.
Genau, ja.
Hast du schon gewusst, dass der dort sein wird?
Ich habe das erst am Abend mitbekommen, weil Darko, Dominik Schober, Markus und ich haben dann am Abend noch seine Trainingseinheit, seine Aktivierungseinheit gemacht. Und da haben wir dann gesehen, dass der Veranstalter, ich glaube der Bujan heißt der, der hat den John Kevin mit dem Auto zum Hotel geführt.
Oha.
Und der Marian war dann auch vor Ort und sagt so, hey Leute, da ist einfach schon Kevin im Auto. Ich so, was? Das kann nicht sein.
Der war in unserem Hotel,
ja. Und dann war das so. Und ich so, nein, Marian, wirklich? Sagt er, ja, wirklich, das ist John Kevin. Sag ich, na. Sagt er, oh ja. Dann sind wir zum Auto hingegangen und dann haben wir ihn gesehen und dann haben wir uns die Hand gegeben.
Alter, ja, ja. Schwede.
Also ganz, ganz entspannt.
Ja. Wir waren oben bei Darko noch vor seinem Kampf.
Ja.
Im Zimmer und 100.000 Sporttaschen natürlich. Und in einer Sporttasche habe ich gesehen, obendrauf ist das Buch von John Kevin.
Ja, genau.
Von wem war das?
Das war eh vom Darko. Okay. Der hat das, glaube ich, mitgehabt, um einfach reinzulesen, wenn er nicht schlafen kann oder so.
Wirklich?
Ja, voll. Wir haben uns hier gedacht, ob wir uns nicht einfach ein Autogramm von ihm holen sollen. Aber Das wäre dann ein viel zu großer Fanboy-Moment. Wir sind Sportler.
Ja.
Wir sind alle untereinander Fanboys.
Ja, voll.
So, ja, hat sich so gepasst.
Als Sportjournalist darfst du gar keine Fotos oder Autogramme holen.
Okay.
Ja. Aber ich würde es ja gar nicht machen, weil Johnny Walker war neben mir einfach und der hat mit alle Fotos gemacht. Und ich habe gewusst, wäre schon cool irgendwie, aber
Genau. Das gebe ich dir nicht.
Nein, sicher nicht. Aber war schon echt spektakulär dort.
Schon, auf jeden Fall. Also ich war das erste Mal bei der Super League dabei.
Ja.
Was dachtest du das erste Mal dabei? Ich habe mitbekommen, dass der Stream ganz cool war, dass die Leute recht zufrieden waren. Und ja, habe ich sehr, sehr spannend gefunden.
Ich fand die Location cool, weil es so klein und fein war irgendwie. Und jeder war noch so am Ring, so richtig eng beisammen.
Ja. Das ganz witzig, weil normalerweise ist man bei Veranstaltungen, also sieht man beide Seiten auf Veranstaltungen. Und zwar einerseits, was in der Garderobe passiert und was eben auf der großen Bühne passiert. Und wir, wenn wir zum Beispiel die Athleten betreuen oder jetzt du zum Beispiel kämpfst, kannst du manchmal die Fights noch anschauen. Und in dem Fall war Darko der Hauptkampf. Mhm. Und da haben wir eigentlich relativ wenig von Veranstaltung mitbekommen. Bis auf, dass es relativ spät, bis auf, dass Darko sehr spät gekämpft hat.
Zu spät.
Irgendwann um 12:30 und das war er im Ring. Und wir denken uns, um Gottes Willen, es ist einfach 0 Uhr, nach 0 Uhr, jetzt muss er performen. Wobei, seinem Gegner ging es genauso.
Ja.
Aber ich glaube, solche Sachen kann man schon irgendwie vermeiden, wenn es irgendwie geht. Ja.
Was machst du mit deinen Athleten, wenn du weißt, okay, du bist, keine Ahnung, um 7 dort und du musst einfach bis 12:30 warten?
Das kommt ganz drauf an. Die Jungs sind unterschiedlich. Also ich betreue zurzeit den Leo Unok für seine MMA-Fights. Ich habe jetzt 3 betreut von seinen 3 Fights. Und den Darko das erste Mal. Und ich habe gemerkt, dass sie da unterschiedlich sind. Der Leo beim ersten Fight war Also würde er gar nicht kämpfen, also würde er nur irgendwo zu Besuch sein oder so spazieren.
Wahrscheinlich fahren, mit also. Flipflops.
Ja, genau. Also es war alles extrem entspannt und es war immer alles lustig, bis dann Showtime war und er so, hey, was, was? Ja, ich komme schon.
Also kurz typisch
vorm,
Leo.
Kurz vorm Eingang, ja. Es war nämlich diese sogenannte Fight Island von der GMC. Das war, glaube ich, das erste
Mal. Ach, das war das, wo er sogar beim Reingehen, glaube ich, noch Pommes gegessen hat.
Genau. Ja. Und so, hey, darf ich ein Pommes? Ja, passt. Geht rein. Und dann hat er 3 Runden lang performt. Ja.
Aber richtig gut, gegen richtig einen gut echt performt. Starken Gegner.
Genau, sein erster Fight gegen einen, ich glaube, was war der, 13 Kämpfe oder 16 Kämpfe hat er gehabt oder so. Da war er echt stark unterwegs. Beim zweiten Fight war dann der Leo sehr, sehr ernst. Ja, und er komplett so.
War das Cage Fight Series?
Das war noch nicht Cage Fight Series, das war wieder GMC.
Ah, wirklich, ja.
Genau, da hat er den dann verloren gegen den Eduard Kexel.
Ah, ja.
Genau.
Oh, der war super,
Super League. Ja, der da. Fight war, der Fight, genau, bei der Super League war der auch dabei.
Hat da gut gekämpft.
Der war auch gut unterwegs, genau. Und da war der Leo sehr, sehr ernst. Ja. Beim dritten Fight, den ich ihn betreut habe, da war er irgendwie ein bisschen eine Mischung. Weil wir sind dann nach, wo sind wir denn? Nach Graz, glaube ich, sind wir gefahren.
Und dann war das Cage Fight Series. Er war so still. Ich habe Leo noch nie so still gesehen.
Ja, aber bis dahin im Auto haben wir die ganze Zeit irgendein Blödsinn geredet.
Okay.
Also es war genau die Mischung. Und dann, wie du gesagt hast, ja, beim Fight selbst war er dann extrem still. Und beim Eingang, also beim Walk-in, sieht man, dass er wie ein Zombie ist. Er geht wie ein Zombie einfach zum Käfig. Kommt extrem ernst, ohne Emotion, gar nichts.
Ja.
Und dann hat er auch performt. Dann hat er seinen Gegner ausgenockt. Also, ganz eigenartiger Kerl, abgesehen von Darko, der war sehr entspannt, der war gar nicht nervös, obwohl der jetzt auch schon, glaube ich, über ein Jahr nicht gekämpft hat, war er sehr entspannt, sehr fokussiert und ja.
Super also, fokussiert.
Auf jeden Fall.
Aber es irgendwie, ich stelle mir es als Trainer extrem schwer vor, so viele unterschiedliche Persönlichkeiten zu haben, weil du hast Leo. Leo weißt du nie, was kommt. Du kannst dich auf nichts einstellen.
Genau.
Und dann ist Darko, der sehr perfektionistisch teilweise ist und es muss alles perfekt passen.
Ja, genau.
Dann hast du wieder ganz andere, keine Ahnung, Jungs. Ich weiß nicht, ob du jetzt in Schober trainierst, aber Schober ist wieder ganz anders.
Ja, genau. Ich habe ihn jetzt ein bisschen gecoacht, als wir in Leipzig waren und dann ist mir eben wieder klar geworden, dass wirklich alle Kämpfer, alle Athleten ganz anders sind.
Völlig anders.
Und den einen sollte man mit Samthandschuhen angreifen, den anderen müssen wir ein bisschen gröber hernehmen und so. Und das ist ein bisschen auch eine Kunst, muss ich sagen, dass man für jede Person das richtige Händchen hat im richtigen Moment. Das lernt man mit der Zeit oder auch nicht. Aber unterm Strich, glaube ich, muss man, glaube ich, einfach eine gewisse Menschenkenntnis mitbringen, damit die Leute sich um dich herum wohlfühlen.
Mhm.
Dass sie sich auch von dir betreut, dass sie auch von dir betreut werden wollen. Also
ja. Die Claudia hat das so schön gesagt, die Freundin vom Darko, Banovic, kennt eh schon jeder. Muss ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen. Die ist selber auch Trainerin und kennt sich super aus. Mhm. Und sie hat halt gesagt, ihr zwei seid wie Yin und Yang.
Ja.
Das war echt schön.
Der Dark und ich, oder wie?
Mhm. Also, und das fand ich total passend irgendwie, ja.
Ja, ich habe das auch, also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es sehr, sehr gut funktioniert hat. Natürlich, wahrscheinlich wissen die Zuhörer auch schon, wie das Ergebnis, was das Ergebnis war, und zwar, dass eben Darko verloren hat, aber...
Nach Punkten...
Und es ist nicht immer nur das Ergebnis ausschlaggebend, sondern der Prozess bis dahin. Weil abgesehen davon, dass Darko viel früher begonnen hat, als ich irgendwie ME zu machen und er mein erster Trainingspartner war und er mich dann von Eck zu Eck geschlagen hat, unter Anführungszeichen, weil wir dann auch Sparringspartner waren, Trainingspartner waren und er sich dann von mir hat coachen lassen wollen. Es ist halt extrem viel passiert in dieser Zeit, wo er sich für diesen Kampf vorbereitet hat. Und ja, wie du sagst, Yin und Yang, ich habe auch das gleiche Gefühl gehabt, wie Claudia es beschrieben hat. Und ja, fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr lehrreich und extrem spannend einfach.
Ja.
Ja.
Wie ist es dann für dich, mit so einer sozusagen Misserfolge umzugehen?
Am Anfang war ich innerlich sehr gekränkt. Das sage ich offen und ehrlich.
Mhm.
Es fühlt sich so an, als hättest du einfach versagt. Ja, du als Coach mit deinem Team und so. Aber unterm Strich geht es dann darum, was du mit dem Loss machst. Und wir haben sofort miteinander gesprochen, Darko und ich. Wir haben sofort die Fehler angesprochen. Wir haben die Mängel angesprochen, wir haben auch das Gute angesprochen, wir haben angesprochen, wie es weitergeht, was für Optionen wir haben, und das ist dann wieder das, was sich aufbaut. Mhm. Wir hatten dann eine Flugverspätung, beziehungsweise unser Flug wurde dann gecancelt. Ja. Also wir hätten eigentlich am Sonntag fliegen sollen, sind dann erst am Montag abgeflogen.
Das habe ich mitbekommen. Ja,
und die Zeit haben wir eben genutzt, miteinander zu reden. Ja, und das ist, glaube ich, einfach, es war wie in so ein Beziehungsstreit fast so.
Echt?
Fühlt sich das an. Nicht inhaltlich, sondern ja, vom Gefühl her, dass du etwas aussprechen musstest.
Ja.
Und das haben wir dann gemacht in der Zeit. Also mit dem, dass wir dann eben miteinander das Ganze analysiert und diskutiert haben, ging es dann wieder besser. Mhm. Ja. Am Anfang natürlich so, bist du bis zum nächsten Tag so ein bisschen niedergeschlagen, ein bisschen traurig und enttäuscht. Aber dann baust du dich wieder auf und dann geht's wieder los. Am Montag war ich wieder im Training, Darko dann auch. Also,
hat alles ja wieder gepasst.
Wobei, ich glaube, Darko ist erst nach einer Woche im Training, ja.
Ja.
Ja, aber ja, wir haben dann sofort einfach weitergemacht und eben das Ganze analysiert und mit Fakten, ja, dann
angeschaut und
genau, mit Fakten dann tust du die Meinungen ausmerzen, weil eine, ja, Meinung ist unwichtig, wenn du einfach Fakten hast.
Ja, genau. Ja.
So.
Und für das ist der Trainer da.
Genau. Ja. Also das hat sehr gut funktioniert und da kann ich Claudia, glaube ich, nur zustimmen, dass es wieder dieses Yin und Yang ist.
Ja. Ich stelle es mir so brutal schwer irgendwie vor, wenn du jemanden, einen Kämpfer, 12 Jahre, so wie Darko, 12 Wochen lang begleitest.
Ja.
Und du siehst, wie er sich entwickelt und du weißt, was er drauf hat. Und ja, du weißt, Alter, der fetzt den, der schafft es.
Ja, genau, ja.
Und dann fehlt das letzte Eck noch ein bisschen für den Sieg. Und
ja, unterm Strich, der Kampf selbst hat uns allen sehr, sehr vieles beigebracht. Und
das
wir haben sehr vieles für uns, also sehr vieles an uns gelernt auch wieder, über uns gelernt. Unter anderem eben, dass die Kommunikation in einer Ringecke funktionieren muss. Mhm. Das muss klar und deutlich klar und deutlich definiert sein, wer welche Rollen hat, was gesagt wird, was nicht gesagt wird, was gemacht wird, was nicht gemacht wird. Und auch wie es mit der gegnerischen Ecke, wie man mit der gegnerischen Ecke umgeht. Und zwar, mhm, unterm Strich könnte ich von meiner Perspektive sagen, dass es fast ein 4-gegen-1 Kampf war. Das heißt, Darko gegen den Gegner plus drei Leute aus seiner Ecke. Und das war so, im Nachhinein denkst du dir so, oh um Gottes Willen, diese 12 Wochen und dann passiert sowas.
Ja.
Das ist einfach nur eine Katastrophe für mich, ja, als, ja, von der Trainerperspektive. Aber wenn man sich den Kampf anschaut, war es ja gar nicht mal so schlecht.
Ja, voll.
Also Darko hat wirklich gut gekämpft.
Ja. Ich fand das auch super eigentlich.
Ja, es hat halt einfach nicht gereicht, ja, für diesen Tag.
Ja.
Wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, der Farbot und der Darko machen 10 Fights und von 9 Fights wird der Darko gewinnen,
mhm,
ist der Fight, wo er verloren hat, der eine Fight, wo er einfach schlecht ist. Ja, also 9 von 10 gewinnt Darko, der einen hat er halt jetzt gewonnen. Das wäre jetzt meine Perspektive.
Mhm.
Genau, wenn alles glatt laufen würde. Aber es ist so, wie es ist.
Ja. Was hat die andere Ecke gemacht, dass du sagst, okay, dass Darko eigentlich gegen Erm und noch seine Ecke gekämpft hat?
Sie waren besser eingespielt, sodass sie auf Darkos Schwächen und auf das 5-Runden-Spiel besser eingestimmt waren. Das bedeutet, Farabot hat man hat sehen können, dass Farabot die Runden unter Anführungszeichen gestohlen hat, indem er die Zeit kontrolliert hat am Käfig. Das heißt, er hat den Darko gehalten. Dann waren sie am Boden, er hat ihn gehalten. Also es vergehen ein paar Sekunden, sodass eben die Runde für die andere Person gewonnen wird. Und so, mhm, haben sie es gemacht. Ja. Unterm Strich ist der Farbot, also sein Gegner, mit einer Beinverletzung davongekommen. Darko, ja, hat nicht mal Muskelkater am nächsten Tag gehabt.
Also, das war echt irre.
Also es ist halt wirklich, ja, komplett crazy einfach. Und das war halt eben nicht das Ganze, was Darko einfach drauf hat, ja.
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 Ist halt, ich stelle es mir schwer vor, einfach immer in Cage dann wirklich das zu geben, was du weißt, du kannst. Ich weiß nicht. Es kommt oft so viel drauf an und bist vielleicht nervös, bist jetzt 100% da,
ja, ja,
hast das Scheißgefühl einfach. Es ist schwer, sich da einfach immer voll 100% einzulassen.
Auf jeden Fall. Also wir haben eh vorhin schon kurz geredet, dass egal welcher Wettkampf, egal in welchem, ja, Sport du jetzt antrittst, ist das, was du im Wettkampf zeigst, wirklich nur ein Bruchteil von dem, was du kannst. Und das ist dann oft eben traurig, wenn du zum Beispiel ausgenockt wirst. Ja. Du hast dich, ja, keine Ahnung, 10 Wochen lang vorbereitet wie der Ärgste. Dann wirst du in der ersten Minute ausgenockt und denkst dir, na super, diese 10 Wochen waren genau für den Hugo. Ja. Yep. Also, das ist dann schon sehr frustrierend. Aber in dem Fall, wenn wir jetzt über Darkus Kampf sprechen, hat er gut gekämpft, bis zum Ende hat er gekämpft. Es hat unterm Strich nicht gereicht zu gewinnen, einfach und fertig. Aber von dem gehen wir jetzt einfach weiter dann. Ja.
Voll. Und wir haben damals, also ich habe da auch wieder gesehen, Coach Kevin, also Sean Kevin war ja dort. Und die haben mal gedacht, das ist eigentlich irre, der Typ hat das Maximum rausgeholt aus einem McGregor.
Weil wir kennen
alle so ein bisschen die Lebensgeschichte von McGregor, das, was er uns verraten hat. Und da denke ich mir dann immer, okay, wie gut muss ein Trainer sein, um so etwas aus jemandem rauszukitzeln? Und wie gut ist Sean Kavanagh wirklich oder ist er einfach nur der perfekte Trainer für McGregor?
Das ist eine sehr interessante, aber auch schwierige Frage zu beantworten, weil es zählen sehr, sehr viele Faktoren mit, ein guter Trainer zu sein. Also ich würde nie von mir behaupten, dass ich der beste Trainer bin. Ich arbeite daran, der beste Trainer zu sein, der ich sein kann, für meine Athleten und für mich als Mensch. Mhm. Also es ist, man muss vielleicht auch den richtigen Athleten zum richtigen Zeitpunkt haben oder man hat sie auch eben nicht. Wie kann man denn einen Trainer bewerten? Vielleicht mit seiner Statistik. Wie viele Athleten hat er rausgebracht? Wie viele von ihnen sind gut und schlecht geworden? Und so weiter und so fort. Also, um deine Frage zu beantworten, wie gut ist Coach Kavanagh tatsächlich?
Ja.
Das müsste man jetzt aufstellen in einer Tabelle. Okay, wie viele Athleten hat er? Wie viele davon haben gewonnen? Wie gut sind die? Auf welchem Level sind die? Mhm. Wie viele davon betreut er jetzt immer noch? In welcher Form betreut er sie? Und also ich habe jetzt einen Fight mit Darko hinter mir. Und ich habe bemerkt, dass das extrem viel Aufwand mit sich führt. Das bedeutet, von 12 Wochen Camp bis hin zu
Essensbetreuung. Du hast für Darko gekocht.
ich habe Darkos Essen mitgebracht. Ja.
Das hat richtig gut ausgeschaut. Echt, Alter, ich wollte schon fragen, ob man die buchen kann, dass ich einfach nur vorbeikomme und meine Lunchboxen abhole.
Aber das gehört halt teilweise auch zu einem Trainer dazu, dass er sich halt um solche Sachen kümmert. Ob er selber kocht oder nicht, ist dahingestellt.
Ja.
Aber es muss einfach vorhanden sein. Und das sind so ganz viele Sachen, die ich zum Beispiel nicht gewusst habe. Abgesehen von dem, was du vorhin angesprochen hast, mit diesem mit der Einfühlsamkeit zum Athleten und zum Sportler, es sind halt sehr, sehr viele Kompetenzen notwendig, um das irgendwie gut zu machen.
Ja.
Und wenn du jetzt eine Sache nicht gut machst, bist du zumindest dafür verantwortlich, dass es irgendwie andere macht.
Ja.
Oder du kümmerst dich darum, dass diese Sache einfach erledigt ist. Und das ist halt das. Ja. Schwierige Frage.
Ich verstehe sie. Ich habe selber lange drüber nachgedacht. Es ist wirklich schwer.
Ja, also, ja. Ist der jetzt gut oder ist der nicht gut?
Ja. Nichts an den Athleten, hat einfach nur Glück gehabt. Keine Ahnung.
Genau, ja. Du kannst einfach ins Fettnäpfchen greifen oder halt die Goldgrube auspacken. Ja.
Ja.
Das ist das.
Anscheinend werden es beide was richtig gemacht
haben. Ja, genau, ja.
Das eine Rezept müsst mir übrigens noch geben von diesem Pudding.
Ah, absolut, ja, das gebe ich dir dann.
Das hat so gut ausgeschaut. Gibt es für dich als Trainer eigentlich auch so No-Gos, wo du sagst, okay, wenn ein Trainer so etwas macht, oh, das geht gar nicht für mich. Also ich weiß genau, ein Trainer sollte niemals das machen.
Du kannst dich nur als Trainer bezeichnen, wenn du in der Lage bist, irgendeine Person besser zu machen. Wenn du das nicht kannst, bist du kein Trainer. Das ist mal das Erste. Aber Coachen ist eine Art irgendwie zu kommunizieren oder die Information weiterzubringen auch. Und jeder hat seinen eigenen Stil. Ob du jetzt ein bisschen härter bist, gröber bist oder eher sanfter bist, ist es wieder Persönlichkeitssache. Das heißt,
du passt dich jedes Mal an den Athleten an.
Genau. Und wenn wir jetzt hier von Kampfsport reden, dann sage ich einmal so, im Schnitt sind die meisten eher damit angefreundet, dass man grob mit ihnen umgeht. So.
So ungefähr.
Dann hast du aber Leute, die sind halt super sensibel. Wenn ich jetzt nicht nur von Profiathleten spreche, habe ich auch unter anderem Klienten, die sehr, sehr eingeschüchtert sind. Die haben Probleme mit Selbstbewusstsein.
Mhm.
Und aus ihnen muss man dann diese Dinge rauslocken. Das heißt, am Anfang bin ich ein bisschen, sage ich mal, weicher zu ihnen. So, ja, du machst das super und so. Und man gibt ihnen so Leckerlis. Dann sagst du, na, was ist? Wie schauen wir jetzt aus? Ich habe es schon das 10. Mal gesagt, was ist da jetzt da los? Dann wachen sie da wieder ein bisschen auf. Also was soll ein Trainer nicht machen? Er soll nicht auf die Athleten eingehen. Ob das jetzt ein Hobbysportler ist oder ein Profisportler ist, wichtig ist, dass du einfach eine gewisse, dass du dieses Zwischenmenschliche mitbringst, um eine Person besser zu machen. In welchen Aspekten auch immer, ob der jetzt in diesem sportlichen Aspekt besser wird oder ob er nach deiner Trainingseinheit einfach als Mensch besser geworden ist, indem er zum Beispiel mehr Selbstbewusstsein hat.
Ja.
Und das auch nach außen repräsentiert, sodass er das an seine Mitmenschen weitergibt. Das ist so mein Zugang zu Coaching, dass man einfach irgendwie die Leute verbessert, ja, in allen möglichen Aspekten eben. Und wenn du nicht in der Lage bist, das zu machen, bist du einfach kein Coach, bist du kein Trainer.
Hast du eigentlich dann auch mal so Athleten gehabt, wo du sagst, ah, das ist ein hoffnungsloser Fall, weißt du was, bitte bleib daheim, wenn du betrunken im Training kommst, das ist ein No-Go, bleib einfach daheim.
Es gibt schon so ein paar Experten, wo du denkst, um Gottes Willen, das wird dich mehr Zeit kosten, ja. Aber die Frage ist, wie viel Zeit investieren sie selber in das? Es ist schon, ich muss sagen, es ist immer eine Challenge für mich, zu sehen, oh Gott, das will der, kann ja nicht einmal links und rechts voneinander unterscheiden. Mhm. Was mache ich mit dieser Person? Den will ich irgendwie für den Sport begeistern, weil das super cool ist. Aber was mache ich jetzt mit dem Typen? Soll ich ihn jetzt heimschicken? Und das ist, dann hast du eben zwei, drei andere Leute im Raum, die das sehen. Und wenn sie die gleichen Werte verfolgen wie du, und zwar, dass es eben ein Geben und Nehmen ist, dass du den Leuten hilfst, dann übernehmen sie das und denkst, so, zum Glück hätte er das gemacht. aber ja, so hatte ich das noch nicht gehabt, dass ich gesagt habe, okay, du bist ein Hoffnungsausfall, bitte geh nach Hause und pack dich zusammen. Es sei denn, sie sind super, super nervig in der Stunde.
Ja.
Dann sage ich, okay, weißt du was, du störst meine Einheit, du störst die anderen im Training, bitte pack dich zusammen, du kannst dich gerne noch duschen, aber ich möchte, dass du die Matten verlässt oder den Raum verlässt. Das habe ich schon mal gemacht, ja.
Ja.
Aber auch auf eine menschliche Art und nicht einfach sagt, okay, jetzt fahre ich dir einen rein und verpiss dich. So nicht. Ja.
Hast du schon so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, das ist das Bescheuerste, was mir jemals passiert ist auf der Matte?
Ah, lass mich nachdenken. Das Bescheuerteste, was mir passiert ist.
Oder Peinlichste oder Krasseste.
Was war das Peinlichste?
Ich bin in einer Trainingseinheit mal hergefallen. Beim Laufen.
Wirklich? Du bist gestolpert? Ja. Ich weiß schon.
Ich fand das urpeinlich.
Was ist mir passiert? Wie alt war ich denn da? Da war ich sicher 12 oder so. Um Gottes Willen. Es war so eine Aufwärmdehnübung, so eine dynamische Mobilitätsübung.
Okay.
Und da musstest du das Bein ausstrecken und nach oben kicken. Und du kickst und du kickst und du kickst.
Ah, sehr auf den Rücken gelegt.
Pass auf, mich hat sich da auf den Rücken gelegt. Auf einmal kommt so ein Furz raus. So, oh Gott, ich schaue in den Raum. Und du machst einfach weiter und tust, als wäre nichts. Das war schon heftig, ja. Hose ist nicht gerissen, gestolpert bin ich auch nicht, aber gefurzt hat man dann. Das ist eh passiert, als ich 13 war, das ist mir bis jetzt noch nie passiert, zum Glück.
Das ist, ja.
Das ist schon, aber ja.
Das, aber 12, 13 ist wurscht.
Das kann ich gern teilen.
Okay.
Ja.
Jetzt habe ich so einen Ohrwurm. Hast du SpongeBob damals geschaut?
Ja, sicher, ja.
Ich habe einen Riss in der Hose.
Also, ich dachte, ich bin bereit.
Als der große Larry kam mit seiner Muskelpaste, hat SpongeBob sich zum Dad gemacht.
Oh Mann.
Sogar seine Hände für einen Psychopathen, weil er seine Hose zerrissen hat.
Oh Mann, SpongeBob, spielst du das eigentlich überhaupt noch?
Ich glaube schon.
Wirklich? Aber nur noch so Folgen online, oder? Nicht so.
Keine Ahnung.
Okay.
Nur super RTL oder wie das
kannst. Das schaut ja keiner mehr, oder?
Ich weiß
jeder
nicht.
Streamt nur noch wahrscheinlich.
Ja, das stimmt.
Netflix und so.
Ja. Das war schon eine geile Serie.
SpongeBob?
Ja.
Ich kenne immer nur, ich sage immer nur, ich bin ein taubes Nüsschen.
Ja.
Du bist ein taubes Nüsschen.
Wir sind taube Nüsschen, taube Nüsschen.
Genau. Yeah. Aber das war im Film, oder? War das im Film?
Ich weiß es nicht mehr.
Ja, taube Nüsschen auf jeden Fall.
Jedes Mal, wenn ich bei Mäcki bin, ich esse kein Fleisch, aber ich muss dann immer an diesen Cheeseburger denken mit dieser Gurke drauf.
Ja.
Die es dann immer wieder rausgegeben haben.
Mm.
Richtig cool. Was ist deine Lieblingsserie?
Lieblingsserie?
Da wir gerade beim Thema sein.
Ich habe extrem gern Sherlock geschaut.
Echt?
Kennst du das?
Urgut.
Sherlock.
Ja,
voll. Benedict Cumberbatch.
Damn
it. Oh Gott, das war echt, echt gut. Das war urspannend. Es war wie ein Film. Und ich habe das, glaube ich, innerhalb 2 Wochen fertig gesehen.
Ja.
Einfach komplett durch. Das war echt urspannend, wirklich. Das hat mir extrem gut getaugt. Ansonsten, ja, jetzt zurzeit schaue ich Stranger Things.
Ah ja.
Haben wir ja auch kurz geredet.
Ja.
Und was habe ich zuletzt gesehen? Was habe ich zuletzt gesehen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich schaue eigentlich immer wieder so Dokumentationen.
Ja.
Letztens habe ich diese...
so sportliche?
Sportliche? Manchmal auch so ganz komische Dokumentationen. Letztens habe ich so eine Doku gesehen über diesen Rubiks-Würfel. Diesen Magic-Würfel da, oder wie man den nennt.
Die komischen bunten Seiten.
Genau, mit den bunten Seiten.
Die ich noch nie in meinem Leben zusammenbekommen habe.
Es gibt extrem heftige Challenges. Das war extrem interessant zu sehen. Und sonst, was habe ich denn sonst noch gesehen? Ja, ich habe dann letztens eben Dr. Strange gesehen.
Ah, Dr. Strange.
Das war echt
so gut. Ja.
Und
hast du es eher auf Englisch geschaut?
Ja, sicher.
Es wäre so komisch, das auf Deutsch
zu schauen. Ja, ja. Schaust du Serien auf Englisch?
Nur auf Englisch.
Nur auf Englisch.
Alles, okay. Was geht
mit oder ohne Untertitel?
Eigentlich ohne.
Wirklich?
Ja.
Manchmal brauche ich ihn. Ja. Aber manchmal schaue ich auch einfach auf Deutsch.
Ich mag die Untertitel, ich würde es ab und zu schon auch brauchen. Mhm. Nur ich mag es nicht, weil dann fokussiere ich mich nur mal auf den Text.
Mhm,
und dann sehe ich gar nicht mehr wirklich, was abgeht.
Abgesehen davon ist manchmal der Untertitel falsch.
Ja, das wird ganz anders übersetzt.
Das ist komisch.
Und bei Witze und bei allem, ich denke so, das stimmt gar nicht.
Ja,
so hat er es nicht gesagt.
Ja. Der Witz kommt dann nicht so rüber, wie er eigentlich steht.
Ja,
gell?
Total.
Das ist
ja
dann blöd. Ja.
Das ist richtig hart.
Na, was sind deine Lieblingsserien?
Du hast mir jetzt zu viel. Ich schaue koreanische Serien.
Was?
Ja.
Oh Gott, das will wirklich.
Ja, das ist ganz schlimm.
Na, aber das ist super gar nicht mehr so schlecht.
Ist richtig gut.
Ja.
Echt, Alter. Ich hab da.
Was hast du gesehen zuletzt?
Was habe ich geschaut? Was war das letzte?
Squid Game, ist es koreanisch?
Squid Game war gut, ja, es war koreanisch.
Das war
heftig.
Das war wirklich
das war
gut,
geil.
Ja. Dann gab das andere auch noch, dieses...
Parasite?
Ja, boah, Parasite, das der Film war echt geil. Gut. Hast du Old Boy gesehen?
Na.
Mann, Silvan, David? Das musst du dir reinschauen.
Muss ich nochmal googeln.
Es ist schon ein bisschen älter, der Film. Den kann man, glaube ich, sogar auf YouTube schauen, gratis.
Okay.
Der dauert eine Stunde 40 oder so. Old Boy. Bitte, unbedingt anschauen.
Hast du Train to Busan angeschaut?
Das habe ich auch gesehen.
Koreanische Zombiefilme sind hardcore.
Ich finde, die haben eine ganz andere, also die bringen die Story ganz anders rüber. Es ist uremotional.
Ey, was? Okay? Ich habe immer die Achterbahnfahrt der Gefühle jedes Mal bei jeder Serie.
Voll.
Entweder ist es so lustig und im nächsten Moment so traurig. Alter.
Weil Walking Dead habe ich, glaube ich, drei Staffeln gesehen.
Ja, war gut.
Und das war auch gut, aber es hat mich nicht so...
Aber es war am Anfang gut.
Ja, genau, das hat, hat sich dann einfach so gezogen. Train to Busan war...
Bist du deppert.
Es gab noch eine andere Serie, da waren sie in dieser Schule.
Ah, das ist auch neu gewesen. Der Dark hat geschaut.
Wie heißt diese Serie?
Ich habe es noch nicht angeschaut, aber ich weiß.
Das war auch gut.
Ja.
Mit Schülerinnen und Schülern in der Schule. Und auf einmal kommt es da zu irgendeiner Krankheit oder so.
Voll.
Auch so eine... Ist das auch eine koreanische Serie?
Ist das eine koreanische Serie, ja.
Das war auch gut. Das habe ich auch gesehen.
Richtig geil. Boah, ja, die sind so super. Die bringen echt viel mehr Gefühl rüber, ja.
Die sind ein bisschen unterbewertet.
Völlig,
die gehen ein bisschen unter, nämlich auch unter Netflix.
Ja.
Aber wenn man sich ein bisschen reinschaut, reinfuchst, dann kommt da echt was Cooles
zusammen. Du musst dich darauf einlassen, jedes Mal. Die ersten zwei Folgen musst du immer darauf einlassen und drüberstehen. Und du musst einfach okay.
Ich mach das jetzt einfach.
Mach kurz die Augen zu.
Aber das ist halt auch so, weil wenn du sagst, okay, jetzt... Schauen wir uns die erste Folge an.
Ja.
Na gut, gehen wir uns noch die zweite. Und ab der zweiten denkst du, na, ich will nicht mehr. Ich habe zum Beispiel, was habe ich angefangen? Vikings. Der Darko hat das auch so gehypt. Ich habe dann irgendwann kurz aufgehört.
Wirklich? Bei Vikings?
Vikings hast du, ist es gut?
Vollgesüchtelt bis zum Schluss.
Oh nein, wie viele Staffeln hat das?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Viele. Zum Schluss ist ja schon, sorry für den Spoiler, Ragnar ist ja dann schon...
Oh mein Gott. Jetzt hat sie es gesagt.
Ich habe gesagt, aber, es wird der Spoiler.
Na, aber es ist okay.
Ja. Und da sind seine Kinder und seine Kinder sind halt teilweise scheiße und die bringen sich halt selber um. Und
okay.
Zum Schluss war es halt ein bisschen Arsch, aber es war so gut, dass ich es trotzdem angeschaut habe bis zum Schluss.
Das Ärgste, wo ich diese Gefühle hatte, war bei Game of Thrones. Bei der ersten Folge.
Ja.
Ich denke mir, dieser Typ mit, was ist da?
Was? Ist das die Schwester?
Ja, das war jetzt die Schwester, oder? Nein.
Hat der das Kind gerade wirklich runtergeschossen?
Ja. Das war so, nein, oder?
Ja.
Okay, dann muss ich da weiterschauen und so weiter und so weiter. Aber den allercoolsten fand ich einfach Khal Drogo.
Ja, David.
Er ist so schwach gewesen, aber er war urcool. Er ist nur durch ein Gift gestorben.
Ich weiß, das ist so unwürdig.
Ja. Weil, weißt du, Khaleesi, oder?
Ja.
Ja, die ist ja bis zum Ende, hat sie das ja dann hardcore überlebt.
Ja.
Aber Khal Drogo.
Wegen so einem Bullshit-Anfang.
Ja.
Was? Alter.
Irgendwas. Ich kann nicht mehr. Mein Herz, ja. Mein Mond, meine Seele, ja. Meine Sterne, wie auch immer.
David, ich habe das so angeschaut.
Ich habe diese Passage, Silvana, diese Passage war ganz, ganz wichtig. Mein Mond, ja. Meine Sonne, meine Sterne. Keine Ahnung.
Was das meine Passage war von Game of Thrones?
Ja, das ist das. Das hat er gesagt zu Khaleesi. Ja.
Ich erzähle zu meiner Passage von Game of Thrones.
Was?
Meiner Lieblingspassage.
Ach so, okay.
Die ärgste für mich war Battle of Bastard.
Okay.
Jon Snow, wie er dann dort gestanden ist, ja. Mit seinem Schwert und du warst, okay, die ganze scheiß Armee läuft gerade ab und zu. Boah. Er steht allein vorne mit diesem Schwert und die Musik ist so gut. Plötzlich alles in Zeitlupe und seine Leute kämen von hinten vor.
Ja, voll.
Oh, damit.
Die Schlachten waren schon sehr cool.
So gut. Bist du deppert, die haben sie abgemetzelt. Das war einfach ein Haufen Leiche.
Ich will gar nicht wissen, wie lange es gedauert hat, bis sie das gedreht haben.
Bist du deppert?
So ähnlich wie bei Herr der Ringe oder so.
Ja. Herr der Ringe war geil. Wow.
Man hat gesehen, dass sie mit der Zeit die Orks viel mehr animiert haben. Im ersten Teil, wenn du das nochmal anschaust, du musst dir das unbedingt nochmal anschauen.
Ich habe schon so drinnen, ich weiß genau, jede Szene. Ich kenne wirklich jedes Legolas von diesem Film.
Schaut einfach aus wie eine Elfe.
Ja.
Von Haus aus. Ohne Schminke, ohne Ohr, ohne gar nichts. Er schaut aus wie eine Elfe. Oh Mann.
Damn.
Wer heißt Legolas? Orlando Bloom?
Mm.
Hat er nicht auch bei Fluch der Karibik gespielt? Genau.
Hat er ausgeschaut wie Elfe.
Ja. Auch die Elfe von Herr der Ringe ist bei Fluch der Karibik. Aber das war auch gut, Fluch der Karibik.
Bis deppert.
Kommt da nicht der neue Teil raus?
Anscheinend, ja. Aber ohne Johnny Depp. Schaut
genau
sich
das
ja kann
man
schon.
Johnny Depp ist viel zu gut.
Ja, vielleicht schaue ich es mir trotzdem an. Ich schaue einfach zu gerne Filme.
Einfach nur aus der Storyline her.
Ja.
Muss man es einfach gesehen haben.
Ja, Musik ist auch so gut.
Ja, voll. Da hat man nur Bock auf Ruhm,
ja.
wenn man sich das anschaut.
So gut. Du schaust da extrem viel, also durch die Filme siehst du natürlich auch viel, aber du schaust ja auch sehr viel Sportsachen an. Verschiedene Sachen, gell?
Ja, genau, ja.
Immer gesehen, Football und, keine Ahnung, Baseball.
Baseball, Softball, ja. Basketball und so weiter.
Lernst du wirklich was?
Ich muss sagen, du lernst schon sehr, sehr vieles. Das Problem bei Kampfsport im Vergleich zu Basketball zum Beispiel ist, das American Football. Beim Football hast du extrem viele Coaches. Du hast zum Beispiel oben auf der Tribüne einen, dann hast du unten auf der Fläche einen, dann hast du in der Garderobe, was weiß ich, wenn du überall einen hast, um einfach zu sehen, okay, die Defense von der anderen Mannschaft ist so aufgestellt, Leute, wir brauchen diese Offense. Gleiches bei Basketball. Der Coach sieht, okay, die haben diese Defense, die haben dieses Play, wir müssen die und die Attacke machen, damit sie zu diesem Punkt kommen. Ja? Dann sagen sie, okay, keine Ahnung, gewinnen wir jetzt diese Minutenspiel, passen wir nur herum, damit sie nicht diesen Punkt machen oder riskieren wir noch einen Korb. Bei Baseball ist es auch so, wenn jetzt den Pitcher, der wirft und den Schläger, ja, und der wirft ja quasi auf seinen Mitspieler zu.
Mhm.
Das bedeutet, der schlägt, weiß nicht, wie der Werfer schießt. Der eigentlich unter anderem ansagt, wie der Werfer zu werfen hat, ist der hinter dem Schläger steht.
Ja.
Das heißt, der gibt ihm Handzeichen, ob der jetzt einen Fastball macht, sprich einen Schnellball, einen gespinnten, einen Curveball oder wie auch immer. Und von dort siehst du, aha, die kommunizieren irgendwie miteinander. Das bedeutet, es ist wieder eine gewisse Taktik. Und ich muss sagen, dass, ich habe ein eigenes Padwork mehr oder weniger systematisiert, entwickelt, wo du dann deinem Athleten anzeigst, sodass er, was er zu schlagen hat, und zwar, indem er nur sieht, was du hältst.
Ja, okay.
Das heißt, deine linke Hand ist weiter nach vorne, deine rechte Hand ist weiter oben, er weiß, okay, er muss das und das schlagen, ohne dass du ihm aber sagst, was er schlagen muss. Das heißt, du callst ihn drei Sachen aus, du mal sagst Jab zum Körper und dann stellst du dich so hin, wie eben die Formation gerade sein muss und dann weiß er, welchen Eingang er trainieren muss. Und das habe ich zum Beispiel aus Baseball.
Okay, krass.
Weil du zum Beispiel, weil du die Handzeichen hast, die du deinem Mitspieler, deinem Athleten oder deinem Teammate anzeigst, wie er zu werfen hat. So ähnlich ist es dann auch beim Padwork. Ja, weil das Padwork ist nicht nur, dass ich ein Padman bin, sprich ich halte die Pads, sondern eigentlich ist es so, dass ich ein simulierter Sparringspartner bin. Er muss immer auf irgendetwas reagieren, er muss auf irgendetwas agieren und so lerne ich oder so habe ich diese Konzepte mitentwickelt aus anderen Sportarten. Gleiches auch mit den Plays von Basketballern, das sind, keine Ahnung, Horns Play oder so, das heißt, die geben ein Handzeichen, dann stellen sich alle so auf, wie sie sich aufstellen sollen, und dann wird zum Linken gepasst, zum Rechten gepasst, und dann wird das geworfen, und so geht das halt. Also das heißt, Calls, unter Anführungszeichen halt eben Begriffe, die du hineinwirfst, hineinschreist, und dann weiß er, okay, was zu tun, dann weiß er, was zu tun ist. So.
Wäre eh gut. Ja. Hören die Camper das dann auch während dem Kampf? Weil ich stell mir vor, du schaltest dann vorab. Ich würde abschalten.
Ja, das Ding ist, das nimmst du ins Camp mit. Also okay. Regulär oder im Idealfall ist es so, der Athlet trainiert regulär ein ganzes Jahr. Das Ganze ist aufgeteilt in einer Off-Season, in einer Fight-Camp-Season quasi. Und wenn das Fight-Camp ansteht, dann schaust du dir in der Regel den Gegner an. Wenn du dir den Gegner anschaust, dann weißt du, okay, das und das macht er gut, das und das macht er schlecht, und auf das hier stimmst du dein Camp ein. Mhm. Alles, was bis zum Camp passiert, ist eigentlich deine eigene Entwicklungsphase. Das heißt, du hast da deine Zeit, wo du besser wirst, wo du an deinen Schwächen arbeitest. Sobald ein Gegner reinkommt, stimmst du dein Game auf den Gegner ab.
Ja.
Und dann im Idealfall ist es so, dass du unter Anführungszeichen diese Calls, also diese Begriffe trainierst, damit du dich dann auf diesen Gegner einstimmst, wenn du sagst, keine Ahnung, Lampe, weil ich halt Lampe sehe, dann weiß ich, okay, ich muss die Lampe machen. Oder ich sage Glas, okay, ich weiß, ich muss das Glas machen. Und Glas bedeutet, keine Ahnung, Jab, Takedown oder Low Kick oder was auch immer. So ist das aufgebaut. Also mit Bausteinen, die du einfach nur reinrufst.
Ja.
So.
Ich habe einen Baustein gehabt mit meiner besten Freundin in der Studienzeit, das war Granatapfel.
Okay.
Und immer, wenn jemand geschrieben hat, Granatapfel oder gesagt hat, Granatapfel, dann haben wir schon gewusst, irgendwo ist was richtig schief gegangen.
Okay, na schau, genau so ist es eigentlich auch bei den Athleten, bei den Jungs. Ja. Und zwar, wenn ich zum Beispiel mit den Jungs drille, zum Beispiel Darko die letzten 12 Wochen,
ja.
Ich sage zum Beispiel, was haben wir da zum Beispiel gesagt? Ich sage Mike. Was würdest du dir vorstellen, wenn du Mike hörst, Silvana?
Zuhören?
Wenn du Mike hörst.
Ich weiß, ich würde zuhören. Das war zuhören, weil Mike ist Mikrofon.
Ach so, okay, schau. Und bei Darko war es so, er muss mit seinen Hooks, mit seinen Haken sich reinarbeiten.
Die werden nie auf sowas kommen.
Also das ist genau der Punkt, weil, warum Mike? Weil Mike Tyson geht mit Hooks rein. Ja.
Auf das wäre nie
und Mike, Darko, Mike 2, Mike 3, Mike 4 oder sonst irgendetwas, du musst deine Hooks vorbereiten und mit den Hooks arbeiten. Hat er dann auch gemacht. Also so zum Beispiel.
Bei Mike riecht, das klingt für mich
Mikrofon.
Nach Mikrofon,
ja, genau.
Mikrofon, reinreden, zuhören.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also jeder assoziiert immer etwas anderes mit dem Begriff, den du halt reinschreist. Wenn man sich zum Beispiel den ersten Kampf von Leo anschaut, das war 2020, glaube ich, 2019 herum, ich sage, Leo füttern ist faken.
Ah, okay, ja, also jetzt feinest du schon, oder erzählst du schon die ganzen Geheimnisse.
Das war zum Beispiel bei dem Kampf von Leo. Füttern heißt nicht, dass ich das immer verwende, weil die Wörter verändern sich.
Ja.
Das heißt, du weißt nie, was dann einfach reingeschrieben wird.
Das nächste Mal hast du ganz was anderes an alle Gegner vom Leo.
Ja, und das ist halt der Punkt. Ja. Also so konditionierst du dann auch die Leute, indem du sie halt auch drillst.
Ja.
Das heißt, ich gebe ihnen im Training, gebe ich ihnen Drills auf. Und es ist dann wirklich so, als würde ich sie coachen. Das heißt, sie machen einen Drill, dann schreie ich einen Call raus, dann wissen sie, was zu tun ist, und dann wird es wiederholen. Ja. Genau.
Hey, Technik, Timing, Precision, Stärke.
Genau,
wir haben all die Wörter. Was ist denn das Wichtigste? Oder was ist da die Reihenfolge, wo du sagst, okay, zuerst Technik, dann Timing, dann Precision oder keine Ahnung, eher Power?
Precision,
Timing. Ja, die ganze Zeit.
Ja, das ist auch wieder so schwierig zu beantworten. Ich sehe das ein bisschen anders, weil man kann das wieder runterbrechen. Ich sage immer PDF, PDF, PDF. Und PDF bedeutet Positioning, Defense und dann Fake.
Okay.
Das heißt, Position bedeutet, du bist in einer Position, wo du einerseits attackieren kannst, aber auch dich verteidigen kannst.
Ja.
Dann kommen wir schon zu D. D ist Defense. Wenn deine Defense passt, dann ist alles, dann bist du auf der sicheren Seite. Und dann kommt das F für Fake, bevor ein Angriff gestartet wird. Das heißt, wenn du das PDF-System durchrennst die ganze Zeit, bevor du attackierst, bist du auf der sicheren Seite. Bist du jetzt zum Beispiel hinter seiner, also wenn wir jetzt gegenüberstehen und ich stehe zu deiner Linken, du stehst in der Linksauslage. Das heißt, ich sehe deine linke Schulter, bin ich in einer eher besseren Position. Was wird passieren? Du wirst mitdrehen. So, sind wir wieder bei P. Dann muss ich wieder an das P arbeiten. Solange das P nicht passt, komme ich nicht weiter. Okay? Mit dem P geht aber auch das D, die Defense. Das heißt, bin ich in einer Position, wo ich mich auch noch verteidigen kann, bin ich auf der sicheren Seite. Nach dem D kommt das Faken. Fake kommt, wenn du eine Reaktion von deinem Gegner herauslocken möchtest oder bevor du attackierst, damit er eine Reaktion macht. Das heißt, du drehst, du zirkelst, bist in einer Verteidigungsposition, sprich, aber immer noch bereit zu attackieren, fakest den Angriff, also du täuschst den Angriff an und dann attackierst. Und so geht dieser Prozess die ganze Zeit ab. Aber da fließen die Worte mit hinein wie Speed, Precision, Timing, Power, was auch immer, was du da reinwerfen möchtest. Es ist halt noch eine Überkategorie, bevor wir da runterkommen. Und da sind halt die Attribute vom Kämpfer unterschiedlich, ob der jetzt schneller, stärker, genauer, was auch immer ist. Ja. Hat er kürzere, längere Gliedmaßen, hat er längere Beine, bessere Kicks, bessere Hände und so weiter. Also das ist so.
Und so viel zusammen.
Ja, genau. Also wenn ich, um das kurz zu beantworten, es sind alle wichtig, aber das eine schlägt das andere. Ja. Und vorher ist ein anderer Prozess zu durchlaufen. Ja.
So viele Aspekte immer im Training. Also ich kenne da, glaube ich, kein Trainer sein, weil ich würde die halben Sachen nicht sehen.
Ja.
So, okay, was macht er da? Keine Ahnung. Er schlägt.
Und das ist eben das Spannende am Coaching, weil Coaching ist nicht nur Live-Coaching, also vor Ort, Hands-on-Coaching, sondern was du auch außerhalb der Matte machst. Sprich, im Idealfall gehst du her und wenn du wirklich coachen möchtest, ist es so, dass du die Kämpfe anschaust, du schaust, okay, bist du jetzt blau oder rot? Gut, du bist rot. Nach einer Runde bist du in einer Position, wo du dann eigentlich sagen müsstest, was du der roten Ecke sagst.
Ja.
Das heißt, Runde 1 ist vorbei, du überlegst dir und sagst quasi, was du der roten Ecke sagst und dann geht's weiter. Und so übst du das eigentlich, was du in der Ringpause sagst.
Ja.
Das wäre ein Aspekt. Oder du schaust die Fights an und dann schaust du es nochmal an und dann schaust du es nochmal an. Und nochmal. Und dann schaust du, okay, was hätte sein müssen, damit der in die zweite, dritte, vierte, fünfte Runde besser wird.
Schaust du mit jedem deiner Athleten dann eigentlich den Gegner an? Weil ich kenne Sportler, die möchten das gar nicht sehen.
Das ist, glaube ich, auch eins der schwierigsten Aspekte als Athlet, dass du dir die Zeit nimmst, nach oder außerhalb deines physischen Trainings nochmal dir die Arbeit zu machen, diese Fights anzuschauen.
Ja, stell mir echt.
Und man denkt sich halt als Athlet so, ja, das macht wer andere für mich. Aber das ist die falsche Herangehensweise.
Ja.
Bestes Beispiel, Leo, dritter Kampf, er hat 17.000 Mal den Gegner ausgetauscht bekommen, er war sich dann nicht mehr sicher, wer gegen wen, was und was, aber unterm Strich hat er dann einen bekommen. So, sage ich, okay, Leo, das ist jetzt dein Gegner, wir haben ein paar Daten zu dem, wir schauen uns den an. Sagt er, ja. Und dann, was hat er gemacht? Natürlich hat er sich den nicht angeschaut, ja?
Oh.
Aber irgendeiner hat den angeschaut. Und zwar war das ich.
Oh.
In der ersten Runde sagt er, Leon, ich habe Probleme mit dem Striking. Sag ich, nein, Leo, du hast keine Probleme mit dem Striking. Du musst einfach diese und diese Taktik anwenden, okay, nach dem und dem Prinzip. Und dann hat er das gemacht. Ja. Was ist passiert? Er hat ihn ausgenockt. So. Am Ende des Kampfes sage ich, Leo, was ist passiert in der ersten Runde? Ja, ich hab Probleme. Sag ich, nein. Du hast keine Probleme gehabt. Du hast dir einfach den Gegner nicht angeschaut.
Ja.
Du wusstest nicht, worauf du dich einlässt. Deswegen hattest du unter Anführungszeichen Probleme im Kampf mit dem Striking. Aber unterm Strich hat er es dann eh gemacht. Ja. Also es ist schwierig, die Leute dann irgendwie dazu zu motivieren, Fights zu schauen, weil sie sehen das auch mit anderen Augen. Was heißt das? Sie haben eigene Meinungen und Meinungen sind nichts wert. Du brauchst Fakten. Ja. Was macht der Typ? Wie gut ist die Person? Wie schlecht ist die Person? Was hat er nicht? Was kann er nicht? Und das muss man halt gut differenzieren lernen. Ja, das muss auch gelernt werden.
Ja.
Aber ja, ich schaue mir schon die Fights mit den Leuten an. Oder sie müssen es sich halt anschauen und dann diskutieren wir drüber.
Was ist die App, die du auf deinem Handy am meisten verwendest?
Die meistverwendeste App ist, ich müsste nachschauen, aber ich glaube, es ist die Notizen-App.
Wirklich?
Ja, ich schreibe so viele Notizen die ganze Zeit. Ja, ich schreibe Notizen zu meiner Routine am Tag, zum nächsten Tag, zum Trainingstag, zum was auch immer was. Es sind immer irgendwelche Notizen. Als zweitmeistes benutze ich wahrscheinlich WhatsApp oder Instagram.
Voll.
Und dann als drittes wäre es MyFitnessPal.
Was ist das?
Das ist so diese Sport-App zum Tracken von Essen. Jetzt. Ja, genau.
Du machst das ja urprofessionell.
Das ist so, ja, aber das ist ein bisschen...
Das ist extrem ehrlich, weil du siehst genau, wie oft hast du Pommes gegessen die Woche. Und das wird mich zerstören.
Ja, oder auch, ja, da hast du absolut recht. Also,
ich kann mir die Apps nicht runterladen, ich würde psychische Probleme kriegen.
Aber es ist auch manchmal interessant, wenn du ins Geschäft gehst und du denkst, aha, schauen wir mal, was gibt es denn da für coole Sachen? Ja. Und dann schaust du dann, okay, hey, das hat so viel Kalorien. Oh, hey, das hat so viel Zucker. Aber sicher geil. Scheiß auf die Kalorien. Fährt's uns das einfach. Ja. So nachdem eigentlich gehe ich ein bisschen, ja.
Ich habe mir eigentlich gedacht, dass die App, die du am meisten verwenden wirst, sicher diese App ist, wo man die Rundenpausen ein...
Ach so, ja. Ding, 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 nach einer Minute oder so. Ja,
genau,
ja.
So, keine Ahnung, 6x3 Minuten.
Ja, genau. 6x5 Minuten. Fünf Minuten. Ich benutze dann meine also die Uhren-App. Mhm. Ja, weil ich lasse die Jungs manchmal einfach 10 Minuten durchgehend drillen oder stoppe es dann nach 2-3 Minuten oder sonst irgendwas, wenn es gerade nicht passt oder so.
Ja.
Aber ja, das stimmt. Die Runden-App.
Ja,
aber das wäre die Zeit.
Was für App verwendet der Trainer am meisten?
Andererseits hat man auch so eine kleine Handuhr.
Ja.
Ja, die ist voll altmodisch, aber die ist auch noch cool.
Ich schaue das wie so ein Sportlehrer.
Ja, genau.
Mit rote Trainingshose. Ja, genau.
Oder im Schwimmbad. Lockere Trainingshose mit weißen Schuhen oder so. Gell?
Hey, wie bist du eigentlich zum Sport gekommen?
Ich habe angefangen mit Kraftsport. Mit einem meiner engsten, mittlerweile ist es der angehärtete Cousin. Mit dem habe ich Kraftsport begonnen. Der ist jetzt auch Personal Trainer.
Ja.
Wir waren im McFit, diese...
Pumper,
genau. Kann man so beschreiben. Wir waren so McFit-Pumper. Genau. Bis ich dann eben drauf gekommen bin, dass du einfach nur breit und stark bist, ja, mit null Skill. Okay? Und dann habe ich gesagt, okay,
Wie alt warst du?
Wie alt war ich da? 15, 16 herum? Ja, okay. So Gymnasiumzeit. In der Zeit habe ich dann angefangen mit Kraftsport, bis ich dann, weiß ich nicht, was habe ich dazu genommen, eben 82 Kilo oder so habe ich dann gehabt. Dann bin ich drauf gekommen, okay, wenn jetzt irgendein 60 Kilo Typ herkommt und mir einfach das Bein eintritt, bin ich weg vom Fenster. Ja. Das kann ich nicht zulassen.
Du könntest da mal runtergreifen, weil die Arme so breit sind.
Ich kann mir nicht mal meine Schuhe zubinden oder sonst irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie anfangen, Kampfsport zu machen. Und dann bin ich ins Gym gegangen, ins Iron Fist, das war das erste Gym, wo ich hingegangen bin. Oh. Da habe ich dann den René kennengelernt, Darko kennengelernt und so hat sich das dann ergeben. Ja. Früher mit 13 eben habe ich auch schon begonnen, ein bisschen Kampfsport zu machen. Da war ich noch extrem dünn und gebrechlich und so. Da hat mich mein Cousin mitgebracht und dann habe ich das angefangen. Aber da war ich nicht besonders erfolgreich, weil ich eben so schwach und klein war. Ich so, okay, das ist zu hart für mich und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache Pause. Dann habe ich 2 Jahre nichts gemacht und dann habe ich eben Kraftsport gemacht und dann bin ich wieder zurück zum Kampfsport gekommen.
Man kommt immer zurück.
Ja, der Weg führt dich immer hin.
Ja.
Und du? Wann hast du begonnen mit Kampfsport?
Keine Ahnung. Also als Kind habe ich mich immer schon gefetzt mit meinem Cousin.
Okay.
Also wir haben uns richtig gefetzt, so richtig, okay, okay.
Heftig,
ja,
okay.
Voll. Echt, hat viel Spaß gemacht, aber... Ein bisschen wild gewesen.
Okay.
Wir haben teilweise auch Schwertkämpfe gemacht mit Stecken, aber nur mit Stecken, Halsstecken.
Okay. Aber waren die geschliffen oder waren die einfach so vom Ast? Einfach so?
Vom Ast, oder was wir am Boden gefunden haben. Wir haben uns mit Schurzen beschossen.
Mit was?
Mit Schurzen ist kärntnerisch für Tannenzapfen.
Tannenzapfen. Vollgas.
Also ich weiß nicht.
So wie Bockerl?
Keine Ahnung.
Okay.
Sind das die kleinen Tannenzapfen?
Ja, die braunen Dinger.
Ja, wir haben die großen genommen. Die ordentlichen, okay. Die harten.
Heftig.
Blaue
heftig.
Flecken überall. Wir haben uns vollgas gefetzt.
Okay.
Ich habe dann irgendwann einmal gemerkt, wie er in die Pubertät gekommen ist und ich habe es gemerkt, ich wäre schwächer. Was echt gemein ist, weil als Kind bist du circa gleich.
Mhm,
Mädels, Jungs sind circa gleich, aber irgendwann hat es keinen Spaß mehr gemacht.
Weil ich gemerkt habe,
völlig unterlegen.
Körperlich ist er einfach stärker gewesen. Ja.
Und dann hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Dann habe ich nebenbei immer schon seit von 4 bis 14 da herum 10 Jahre Ballett getanzt.
Mhm.
Und dann ab 14 habe ich Fußball gespielt, 6 Jahre lang.
Hast du auch im Verein gespielt?
Ja, beim Wiener Sportclub dann in Wien noch.
Okay.
Hat viel Spaß gemacht, aber es war super cool, aber du hast halt immer fix dort sein müssen, weißt du, dreimal die Woche Training, teilweise
abends dann hast du am Sonntag Spiele. Ein Spiel und so, ja.
Ja, ist halt super mühsam.
Und hat man dann nicht auch Geld bekommen für das eigentlich?
Nein, als Frau nicht. Du kriegst kein Geld als Frau. Meine Kollegen, die in unteren Ligen gespielt haben, also noch schlechter als ich damals, die haben einfach sein Studium damit finanziert. Richtig ja, gemein, ja.
Das ist schon cool. Mein Cousin, der wohnt in Oberwaden, Bezirk Gänsendorf, der hat für Stripfing gespielt, glaube ich, oder so heißt die Mannschaft.
Ich muss das immer in der Datenbank eintragen. Stripfing.
Okay. Sag ich mal, ja. Und der hat ein paar Euros dafür bekommen, wenn sie gewonnen haben, wenn sie ein Tor geschossen haben.
Ja, bis zu 500 Euro im
Monat. Ja, genau, ja, 200 oder sowas. So frech, 50 Euro, 200. Es ist schon, also wie du gesagt hast, man kann sich schon irgendwie damit finanzieren, weil einfach im Fußballsport, glaube ich, ein bisschen mehr Geld ist als woanders.
Ja, also wenn wo Geld ist, dann im Fußball.
Ja, genau. Und ja, hier, glaube ich, in Österreich ist es auch besser vertreten, auch nach außen einfach.
Ja, es wird eh schon besser, Frauenfußball und alles, aber es ist noch ein langer Weg.
Okay.
Dass wir mal ein bisschen an Geld verdienen.
Ich habe gesehen, ein paar so Highlight-Videos bei den Frauenfußball, die sind ziemlich tough.
Die sind super tough.
Gottes Willen, weil...
Kniescheiben heraus und hauen wir es uns wieder ein.
Ja, weil es gibt diese, wie heißt denn das, Schwalbe, wenn du so einen Fake-Fall machst. Ja. Es gibt 1000 Highlight-Videos, wo du nur berührt bist und fliegen auf den Boden.
Bei den Männern
so.
Auf jeden
ja,
Fall.
Ja, genau. Und bei den Frauen, wurscht, sie bluten, egal, sie laufen weiter. Komplett crazy einfach.
Nein, und während dem Studium war es dann halt einfach zu stressig. Dann habe ich mich verletzt war dann beim Sprunggelenk und dann habe ich gedacht, okay, ich suche mal was Neues.
Es ist diese Stop-and-Go-Geschichte beim Fußball auch, gell?
Und reinrutschen, weißt du, kannst nichts dafür.
Ja, diese Grätschen und so, ja.
Ja, diese Sachen, die du nicht siehst, sind die schlimmsten.
Ich glaube auch vor allem, weil da ganz andere Kräfte wirken.
Ja.
Weil die Person läuft mit, keine Ahnung, wie viel km/h, 10, 12 km/h,
du hast du schon
auf dich zu, boom.
Ja, und du siehst nicht.
Du hast gerade mal so einen Schoner oder so.
Ja, genau.
Stimmt, ja, du siehst es nicht. Ja.
Das ist das. Im Kampfsport kannst du darauf einstellen, dass jemand vor dir steht und das, was passiert. Aber im Fußball kommen von zwei Seiten jemand.
Ja, stimmt. Zu dritt kommen sie auf dich zu. Sie wollen eigentlich nur den Ball.
Ja.
Und vielleicht den Haxen auch noch.
Ja. Ups, ist halt mitgegangen.
Ja, Entschuldigung. Aber wir machen weiter.
Ja. Wir machen auch weiter.
Ja.
Ihr wollt nicht fragen oder wissen. Du hast ja studiert.
Ja.
Elektronik, Wirtschaft,
genau, ja, Elektronik, Wirtschaft, also einen Bachelor habe ich in Elektronik, Wirtschaft am FH Technikum Wien abgeschlossen.
Und du hast geschrieben oder gesagt, du hast super viel dafür, für das Coaching und für Kampfsport gelernt. Was
muss
kann man
ich
da
sagen,
lernen?
Muss ich sagen, ja, es ist wirklich interessant, aber vor allem in der Technik ist alles sehr systematisch.
Ja.
Das heißt, das eine funktioniert nicht, wenn das andere nicht funktioniert. Das
hast ist du eine, recht.
Also, das Licht geht nicht an, wenn der Schalter nicht geht.
Ja.
Und das sind so Abläufe, Prozesse, die man einfach lernt und das Ganze Schritt für Schritt herangeht. Und so ähnlich habe ich das eigentlich dann auch in meinem Striking-System. Das heißt, ich kann der Person nicht etwas Neues beibringen, wenn das andere noch nicht passt. Das heißt, du musst, wenn du jemandem etwas beibringen möchtest, von Anfang an anfangen. Eins nach dem anderen, Schritt für Schritt und systematisch. Systematisch bedeutet, wenn wir jetzt nur von Jabs reden, dann musst du ihm mal erklären, wie viele Jabs es gibt nicht nur einen, es gibt diesen und diesen Jab zum Körper, auf die Handschuhe, auf die Ellbogen, auf die Schultern, in die Luft, was auch immer, dann fangst du an, okay, wie jabst du? Gut, du kannst einen ganzen Schritt machen, du kannst einen Schritt nach vor, einen halben Schritt nach vor machen, du kannst einen Schritt nach rechts, nach links machen, nach hinten, nach vor, es ist so, das ist das, was ich meine mit systematisieren.
Ja, total.
Und dann fangst du an, gut, jetzt hast du die Jabs. Gut, nehmen wir die Low Kicks dazu. Gleiches Prinzip.
Ja.
Und so gehst du das einfach nacheinander ran. Und das habe ich ein bisschen so aus dem Studium auch mitgenommen. Und zwar dieses systematische, schrittweise jemand etwas erklären und runterbrechen. Weil wenn du jetzt deinen Schaltkreis hast, sagst du, okay, wo fangst du an? Na gut, fangen wir mal bei der Stromversorgung an. Wenn die Stromversorgung funktioniert, passt. Was ist als nächstes? Die Sicherung. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das. Ja? Dann schaust du ran, okay. Irgendwo ist eine Lötstelle schwach, wo? Dann gehst du mit dem Messgerät von einem zum nächsten. Gut, das passt. Dann von einem zum nächsten und so weiter. Und so ähnlich ist es eben im Kampfsport, wie zum Beispiel bei Jiu-Jitsu.
Mhm.
Ja. Brazilian Jiu-Jitsu kannst du nicht einfach so von einem Tag auf den nächsten lernen. Du musst einfach wirklich jahrelang dran arbeiten, bis du irgendetwas verstehst. Dann fangst du an mit, keine Ahnung, Side Control. Puh. Unendlich viele Positionen von Side Control, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es gibt Tausende. Und so ähnlich ist es auch wieder mit dem Systematisieren. Und das hat mich schon sehr stark geprägt im Coaching und auch in meiner Lernweise. Also so wie ich es lerne, ich muss es immer schrittweise lernen, weil es schaut alles cool aus, es schaut super fancy aus, aber davor habe ich mal eher so Respekt, gehen wir mal in die Grundschule zurück.
Ja, voll.
So mache ich das, ja.
Das habe genau das Gleiche erlebt und ich habe auch mit voll vielen Leuten geredet, die Firmen führen oder
ja,
was die in Positionen sind, wo es andere einstellen können.
Ja.
Und sie haben zu mir gesagt, sie stellen lieber Leute ein, die studiert haben, weil viele sagen, ja, Studenten, was die, okay, zu wenig Praxisbezug und alles. Aber sie sagen, na, sie studieren, also sie nehmen lieber Studenten, weil sie wissen, die kennen das runterbrechen. Mhm. Sie haben erstens mal ein Studium durchzudrucken, musst du erst einmal schaffen, weil genau, es ist echt hardcore. Aber wenn die Prüfung oft das wenigste anstrengendste ist von dem ganzen Studium, du musst erst einmal das schaffen, etwas so durchzuziehen. Und die haben einfach dieses eine andere Denkweise. Mhm. Du kannst es einfach, wenn ich etwas voll Komplexes sehe, wo, keine Ahnung, irgendjemand einfach sich denkt, Alter, das schaut echt schwierig aus.
Ja, absolut, ja.
Dann weiß ich, okay, na komm, es ist keine Zauberei. Schaust da genau an, im Einzelnen, okay, das ist wahrscheinlich das, der eine Knopf ist für das. Es ist nicht so schwierig, wie es ausschaut. Aber das kriegst du irgendwie durch Studium irgendwie mit.
Ich muss sagen, zum Beispiel in meiner HTL-Zeit hatte ich eine Mathe-Professorin. Sie war so lässig, sie war, was war sie, Universitätsdozent, irgendwas, okay. FH-Professor, Diplom-Ingenieur, Doktor, irgendwas. Okay. Und sie sagt so Leute, heute machen wir Differentialgleichung. Und ich denke so, oh, um Gottes Willen, okay, gut. Sagt sie, aber wir fangen an mit einem Kochrezept. Und ich denke mir, Halleluja, let's go, es gibt ein Kochrezept. Ja. Und seitdem habe ich das alles so gemacht, bevor ich irgendwas gelernt habe, ich habe mir immer alles runtergebrochen, immer nach einem Kochrezept. So, nach dem Schritt kommt der Schritt, dann der, dann der, dann der. Hier kommt Trick 17, alles auf eine Seite, perfekt. Dann ziehst du ab und was auch immer was. Ja. Und so
kommst du voran,
genau, von einem zum nächsten, einfach Schritt für Schritt. Und so wie du sagst, Studierende oder studierte Personen, sind irgendwie in der Lage, Sachen runterzubrechen, aber auch in der Lage zu lernen. Sie wissen, wie man lernt.
Genau, einfach, das heißt,
Heißt nicht, dass die Leute, die nicht studiert haben, nicht wissen, wie man lernt.
Absolut nicht. Alter, ich sehe meine Cousins, die haben nicht studiert, die sind 100-mal besser im Arbeiten als ich. Die sind super. Die sind viel gescheiter als ich.
Aber es gibt Leute, die können das dann einfach und das ist auch super. Ja? Nur unterm Strich gibt es immer noch eine Vorgehensweise, wie du etwas lernst. Und das wissen meistens Leute, die eben ein Studium hinter sich haben. Genau,
das stimmt. Das ist wahrscheinlich das, was der meisten bringt durch Studium.
Sagen absolut. Es ist nicht das Studium selbst, sondern was im Studium passiert ist.
Ja.
Der ganze Prozess, dass du dir mal alle Termine ausmachst.
Ja,
dass du dann
dir selber einen Stundenplan zusammen.
Ja, genau. Dann musst du schauen, okay, wie ist es mit meinem Privatleben? Wie ist es mit meinen Hobbys? Wie ist es mit meinem Studienleben? Wie ist es mit meinen Beziehungen und so?
Welche Prüfung mache ich wann?
Genau, wann mache ich was? Wobei auf der FH war das nicht so schlimm wie auf einer Uni.
Ja.
Aber ich muss sagen, jetzt zum Beispiel mache ich noch meinen Master und ich bin, glaube ich, bei irgendwo 88%. Mir fehlen noch ein paar Prozent. Und die schaue ich jetzt, dass ich in den nächsten zwei Wochen runterschreibe. Ja. Und das habe ich auch eingeteilt. Also es ist schon ein Brocken, den man dann vor sich hat, den man aber runterbricht.
Voll. Und dann ist alles nicht mehr so schwierig.
Genau.
Und jedes Mal, wenn irgendjemand kommt mit etwas voll Komplexen, selbst Maschinen, die ich nicht verstehe, oder wenn man gesehen, wie der mal den Traktor auseinanderbaut, es kommt mir nicht mehr so schwer vor.
Gleiches, wenn du jetzt jemanden im Ring siehst, der einfach so fancy sich bewegt, dann bricht man den einfach runter und fertig ist die Sache. Ja? Dann ist es dann doch nicht mehr so fancy. Und das kann man alles lernen einfach. Und das ist das, was mir so Spaß macht, wenn ich Anfänger habe, ihnen die ganzen Basics beizubringen, weil ich dann weiß, mit dem kommst du am weitesten voran.
Mhm.
Und wenn das sitzt, kannst du in jedes Gym gehen, wo du hin willst, und du willst es hinkriegen. Ich habe jetzt neulich aber mein Kunde, den trainiere ich jetzt seit 5 Jahren, der hat jetzt angefangen mit Taekwondo vor, ich glaube, ein Jahr, und der hat jetzt ziemlich schnell einmal, weil ich glaube, du hast weiß, weiß-gelb, gelb, gelb-grün, grün, grün-blau, blau, blau-lila oder so, blau-braun und so. Also halt so Zwischengurte. Okay. Und er hat einfach von weiß auf gelb, gelb auf grün. Das heißt, er hat so einen halben Gurt übersprungen, weil er einfach wusste, okay, mit dem, was wir gemacht haben, also der Klient und ich, das ist nicht nur Thai-Boxen ist oder Jabs oder so, sondern das ist Konzepte sind, die du überall anwenden kannst. Und das hat ihn einfach am meisten gebracht. Und wenn ich jetzt neue Leute habe, die zu mir ins Training kommen, dann weiß ich, okay, mit dem kommst du voran. Hast du einen Sport gemacht vorher? Boxen? Gut. Geht auch, ja.
Voll.
Taekwondo? Okay, passt. Karate? Ist auch okay, ja. Und das ist dann, glaube ich, auch wieder so eine Kunst einfach, dass man das einfach weitergeben kann. Ja? Ja. Das ist das, was so Spaß macht eigentlich dann.
Ah, ich liebe Kampfsport.
Ja, es ist wirklich super.
Weißt du, was ich immer schon, während du was trinkst, was ich immer schon die ganze Zeit überlegt habe? Ian González. González klingt so spanisch. Alter, das ist, ich weiß nicht.
Ja,
ich habe mich nicht getraut zu fragen, aber sorry, ich muss fragen.
Kein Problem. Also, ich komme ursprünglich aus den Philippinen.
Ah, okay, genau. Voll spanisch.
Ja, voll spanisch. Aber,
du schaust da eher thailändisch, also in die Richtung halt aus.
Okay. Philippinen,
ja. Passt
wobei, es ist jetzt Sommer und so und da bin ich immer recht dunkel.
Du bist super braun.
Ja,
ich bin einfach weiß.
Das Ding, ich bin immer so viel mit dem Hund draußen, dann bin ich am Motorrad drauf und dann hast du kurze Ärmel an und so, aber alles, was unter dem T-Shirt ist, alles dann schon hell.
Ja. Na, so braun war ich noch nie mein Leben.
Ja, aber im Sommer bin ich immer ein bisschen dünkler als sonst. Und genau, meine Eltern kommen aus den Philippinen, ich bin in Wien aufgewachsen und auf den Philippinen gab es spanische Kolonien.
Okay,
genau. Mein Vater heißt Alberto.
Alberto González.
Alberto González. Und
cool.
Meine Mama hat den Nachnamen Serrano.
Das klingt auch sehr spanisch.
Ja, also
warte deswegen, mal, wie sitzt ihr dann? Achso, González, ja, stimmt.
Genau.
Geheiratet, ja.
Genau, geheiratet. Meine Mama seit, also mein Vater hat es dann übernommen.
Ja.
Und so heiße ich dann auch.
Und sie sind dann von den Philippinen nach Wien gezogen?
Die sind ausgewandert, genau, da gab es mal diese Welle,
ja.
Ich glaube, wann war das? 1980 oder so, 85 herum, dass sie dann nach Wien gezogen sind, wegen dieser Welle für Pfleger. Ne? Es war ein Mangel von Pfleger und Pflegerinnen.
Haben wir immer noch.
Ja, bis heute noch, genau. Und dann haben sie sehr viel aus dem Ausland hergeholt.
Okay.
Da gab es so ein Programm, wo sie sich dann halt bewerben haben können und so sind sie dann nach Österreich gekommen.
Krass.
Genau.
Und geblieben.
Geblieben, ja.
Gute
zum
Entscheidung.
Gut, ja. Zum Glück, ja.
Du trainierst dann aber auch recht gern in Thailand, gell? Was ich so gesehen habe.
Ja,
wir auf sind... Auf die Philippinen kein Gym.
Auf die Philippinen gibt es schon viele Gyms, aber nicht da, wo ich gerade bin.
Okay.
Mein Vater ist in der Provinz Batangas, da ist nichts, Wald ist ja. Dort, ja. Meine Mama ist in Manila zu Hause, da ist wohl mehr los.
Hauptstadt.
Wobei, auf den Philippinen sind wir nicht so oft,
genau,
die Hauptstadt, wir sind nicht so oft, aber ich bin sehr, sehr gerne unterwegs. Dieses Jahr im Sommer, im August, sind wir wieder in Thailand.
Cool.
Und genau, da werden wir wieder mehr trainieren und ja.
Ich war letztens bei Balmers
ja.
Und ich habe mir ein Bikini gekauft und dann ein BH und dann... Ja. Hat mich eine thailändische Frau bedient.
Okay.
Und sie hat mir dann halt so erzählt, wir sind irgendwie auf Kampfsport zu sprechen gekommen.
Okay, wirklich?
So, ja, weil wir über Sport gesprochen haben. Ich habe dann erzählt, ja, Thai-Boxen ist super cool.
Ja.
Und sie sagt so, sie kommt aus einer Familie, wo jeder Thai-Boxen macht oder Muay Thai halt.
Ja.
Und dann hat sie mir erzählt, dass in Thailand die härtesten und besten Thai-Boxer sind alle im Osten. Also wenn du in Thailand trainieren gehen möchtest, solltest du in den Osten.
Okay.
Stimmt das? Glaubst du? Ich meine, sie hat sicher recht, sie hat Familie dort.
Ja, das kann sicher sein, wobei in Bangkok ist wirklich, wirklich viel los.
Mekka.
Also ja, das ist das, das sind nämlich die größten Veranstaltungen und die härtesten Fights auch in den Stadien. Also ich bin zum Beispiel jetzt in Phuket gewesen und dann fliegen wir wieder hin. Und da ist es schon sehr international zum Beispiel.
Ist das auch das Tiger Muay Thai dort?
Da ist unter anderem das Tiger Muay Thai, genau. Da sind viele andere Gyms auch noch in der Umgebung.
Ja.
Aber
ich habe das Gefühl, jeder ist dort.
Ja, jeder ist dort irgendwie, ja. Genau. Aber grundsätzlich in Bangkok sind wieder andere Fights. Also da geht die Post ab noch immer. Wenn du jetzt zum Beispiel cool. One Championship anschaust, die alten oder die alten Champions aus dem aus Thailand competen gegen internationale Athleten, die halten da immer noch die Nase vorn. Also es ist wirklich, da geht wirklich viel ab in Bangkok.
Ich finde das so cool, die ganzen Legenden, die dort sind und mit normalen Leuten trainieren.
Du hast
damit
einige
trainiert.
In Singapur habe ich jetzt mitbekommen, dass immer mehr internationale Sportler hinkommen. Die trainieren auch ganz normale Leute.
Ja.
Ja, das Evolve MMA hat, glaube ich, jetzt drei Standorte. Und das sind auch, wer ist denn jetzt dazugekommen? Nong O, glaube ich, heißt der.
Mhm.
Und Sam A, Triple A oder so. Nein, ja, der trainiert auch im Evolve MMA.
Ja.
Dann wäre es jetzt noch dazu gekommen, ein Jiu-Jitsu-Athlet. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Mikey Musumeci, glaube ich, heißt der. Okay. Mikey auf jeden Fall ist sein Spitzname. Und er ist, glaube ich, unter 25 Jahre alt und ein Biest im Jiu-Jitsu, wirklich. Also, ja, da kommen echt einige Leute zusammen und die holen sich die Leute aus den allen verschiedenen Ländern.
So cool.
Ja, wirklich cool.
Ich habe auf Bali trainiert mit einem Thai-Boxer.
Wirklich?
Und, ja, der, aber bin ich dann später erst drauf gekommen, dass der eigentlich total gut ist und voll eine Legende.
Okay.
Und der Typ geht auch, oder ist oft in Singapur, halt auch für solche Sachen, Workshops und alles Mögliche.
Ja, also in Asien ist wirklich, geht wirklich die Post ab. Hoffentlich ist es bald in Europa auch so, wobei, wenn wir jetzt das Kickboxen betrachten, ist Holland auch mit vorne dabei. Super, Frankreich gut. Ist auch gut, Italien ist gut, England ist auch sehr, sehr gut. Norwegen ist, glaube ich, auch nicht so schlecht unterwegs. Die jetzige Champion in one Muay Thai Atomweight ist aus nicht Schweden, sondern ich glaube Lettland.
Wirklich?
Irgend sowas in der Richtung, ja.
Das wollen wir mal anschauen.
Ja. Also es verteilt sich zum Glück. Es verbreitet sich.
Eine Sache, zwei Sachen noch. Aber eine Sache, die wir unsere Zuhörer noch beibringen müssen. So, wenn man in Thailand ist, dann kriegt man einiges auch mit von diesen ganzen, ja, wie sagt man denn da? In einem Wort. Es heißt Wai Kru.
Ja.
So eine Sachen lernt man dort. Mhm. Hast du es mitbekommen?
Das habe ich mitbekommen. Das erste Mal, als ich den Johann Meyer gecoacht habe, für seinen WKO Title Fight in Arena Nova, hat er auch einen Wai Kru gemacht. Ja. Und das war absolut leiwand.
Ja.
Und den Wai Kru zu lernen, das ist auch eins der Dinge, die man lernen muss unbedingt, wenn man in Thailand ist, um einfach den Sport zu ehren.
Und den Lehrer, was
genau,
ich gehört habe.
Genau, den Lehrer und das Gym.
Es ist einfach, wie kann man denn das Zuhörer beibringen?
Oder unter anderem, wenn man jetzt zum Beispiel das Kata kennt, Kata bei Karatekern, das ist auch so ein Ablauf, ein Ritual, um Techniken auszuführen. Das Wai Kru ist eben so ein Ehrentanz für das Gym, für, wie du gesagt hast, für den Trainer, für den Lehrer und für den Sport an sich, weil die Thais oder das Muay Thai selbst ist nicht nur Sport, sie leben das einfach. Und sie leben das, indem sie die Werte weitergeben. Und Werte wie zum Beispiel Respekt, Ehre, Loyalität und Geduld auch in irgendeiner Form. Weil Muay Thai musst du lernen über einen langen Zeitraum. Das kannst du nicht einfach, da kannst du nicht einfach, ja, ich mache einen Urlaub in Thailand für eine Woche und ich kann Muay Thai. Das kannst du komplett vergessen. Ja. Ja. Also für alle Zuhörer da draußen, Muay Thai lernt man über die Zeit, auch egal wie lange du trainierst. Muay Thai sind Sachen, die man leben müsste.
Ist ja fast ein Lebenseinstellung.
Genau, um quasi diesen Sport zu erlernen, weil in Thailand nehmen die Leute sogar den Namen des Gyms an. Ja, also es gibt zum Beispiel Stamp Fairtex. Fairtex ist eine Marke.
Ja, das ist der Nachname dann?
Ja, Name, Fairtex ist der Nachname dann. Ja, weil die Leute tatsächlich in diesen Gyms auch leben. Also die Gyms geben den Einwohnern eine Art Heimat, weil sie leben dort, sie trainieren dort, sie kriegen dort Essen und nach den Fights geht's dort weiter. Ja? Deswegen in irgendeiner Form nehmen sie dann auch den Namen an. Aber ich habe einfach viel zu wenig Erfahrung und Daten über Muay Thai an sich, um sagen zu können, was tatsächlich dort los ist. Also das ist das, was ich herausgefunden habe.
Ja.
Und deswegen ist das wirklich ein Ehrensport eigentlich, dass man den betreiben kann und darf. Ja? Also es ist jetzt, das sind so Sachen, die kommen nicht ganz heraus, weil es ist so, die hauen sich die Ellbögen ins Gesicht und die Knie in die Leber und Kicks und was auch immer was. Aber unterm Strich ist es eigentlich eine ehrenhafte Tätigkeit in Thailand, das Muay Thai. Das sind so Sachen, die sollte man schon hinterfragen auch.
Und mal selber hin und anschauen.
Ja, genau, auf jeden Fall, ja.
So wie du das machen wirst in den Sommerurlaub.
Oh, absolut, cool. Endlich. Im August sind wir dann dort und ich freue mich schon drauf. Ja.
Boah, da wünsche ich dir ganz viel Spaß.
Danke, danke, Silvana, danke schön.
Hat mega viel Spaß gemacht, mit dir da zu plaudern.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Jederzeit gerne. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gut gefallen und konntest was mitnehmen aus meiner Perspektive und bleibt dran. Haut euch nicht immer die Birne ein, nur wenn es sein muss. Aber ansonsten bleibt dran, Leute.
wenn jemand sich jetzt denkt, hey, der klingt eh ganz okay als Trainer. Vielleicht sollte ich mal vorbeischauen.
Ja, wieso nicht? Ja.
Wo findet man die?
Also mich findet ihr im Malou Sports Club, Neuzer Gasse 16 im 1. Bezirk. Demnächst, wie ihr das sicher mitbekommen habt, auch in dem Monkeys Gym.
Wow,
ja.
Da freuen wir uns alle schon so riesig.
Wir werden uns sicher dann dort sehen. Ich werde auch öfters dort sein mit den Jungs und auch fürs Training und den Mädels natürlich, auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr mich auch auf Instagram kontaktieren unter Ianog. Und ja.
Das war's. Sehr gut.
Vielen lieben Dank, Leute. Dankeschön. Danke, Silvana.
Das war Podcast Folge 69 mit Ian Gonzalez. Es würde mich total interessieren, was eure Lieblingsurlaubsorte sind. Falls ihr Lust und Zeit habt und sie mit mir teilen wollt, dann könnt ihr mir gerne schreiben auf den Social Media Kanälen unter unschlagbar ehrlich oder gerne auch per Mail an unschlagbar.ehrlich@gmail.com. Danke, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Hoffentlich könnt ihr euch irgendwo vor dieser Hitze verstecken, im Schwimmbad, am Meer oder an einem schattigen Plätzchen mit einem Eis. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.